Ich habe euch ein Thema mitgebracht, von dem ich mal gehört habe, einen alten Prediger sagen, einmal im Jahr muss darüber gepredigt werden, in jeder Gemeinde. Es geht um die Sendschreiben in der Offenbarung. Ich weiß nicht, ob ihr das dieses Jahr schon hattet. Wenn schon jemand zu den Sendschreiben dieses Jahr was gehört hat, macht das wahrscheinlich aber auch nicht, weil ich glaube, wenn man einmal im Jahr darüber was hören muss, dann dürfte man sicher auch zweimal. Die Sendschreiben in der Offenbarung, Offenbarung 2 bis 3. Und ich habe mir eins für heute rausgesucht, das Sendschreiben an Philadelphia. Aber ein paar Vorbemerkungen muss ich dennoch machen. Die Offenbarung ist ja so ein Buch mit 7 Siegeln, sagen manche. Die Siegel werden ja dann irgendwann mal gelöst. Viele trauen sich heute nicht mehr ran. Manche von euch werden sich erinnern, so in den 70er und 80er Jahren, da war Endzeit ein großes Thema. Da sind auch Offenbarungskommentare geschrieben und gelesen worden. Und um dieses Thema ist es still geworden, oder? Also ich habe zumindest so den Eindruck. Und man hört nur noch selten Predigten aus der Offenbarung. Der Prediger, der das mal gesagt hat, eigentlich müsste man jedes Jahr über die Sendschreiben predigen, hat, glaube ich, guten Grund dazu gehabt. Denn die Sendschreiben sind die einzigen Briefe von unserem Herrn Jesus, die überliefert sind. Der Herr Jesus selber hat Briefe an 7 Gemeinden diktiert. Und die sind hier in Offenbarung 2 und 3 niedergeschrieben. Und da sollte man sich doch wohl mit beschäftigen, wenn unser Herr Jesus selber es für nötig hält, dort Briefe zu schreiben. Diese Briefe, die sind ganz unterschiedlich ausgelegt worden und auch ganz unterschiedlich eingeordnet worden, so im Laufe der Kirchengeschichte. Natürlich sind das 7 Briefe an 7 Gemeinden zu der Zeit, als es geschrieben wurde, als der Apostel Johannes das aufgeschrieben hat. Also im 1. Jahrhundert nach Christus an 7 Gemeinden in Kleinasien, heutige Türkei, in der Reihenfolge Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. In dieser Reihenfolge 7 Gemeinden. Der Apostel Johannes war auf der Insel Patmos, lernt man am Anfang der Offenbarung. Dorthin war er vermutlich verbannt für eine Zeit. Und wenn man von Patmos aus sich auf den Weg macht und Boten schickt, oder einen Boten vielleicht auch nur, und Briefe an diese 7 Gemeinden ausliefern will, dann sind diese 7 Gemeinden genau in der Reihenfolge, wie sie hier aufgeschrieben sind, tatsächlich eine Reise von Patmos ans Festland und dann im Uhrzeigersinn wieder an die Küste und wieder zurück nach Patmos. Also sie sind tatsächlich so geografisch angeordnet, eine schöne Rundreise im Uhrzeigersinn, könnte man diese Briefe abliefern. Das könnte eine Erklärung sein für die Reihenfolge. Es gibt noch eine sehr interessante weitere Beobachtung. Da haben sich manche Kirchengeschichtler mit beschäftigt. Andrew Miller, ich weiß nicht, wer von ihm die Kirchengeschichte kennt, finde ich äußerst interessant und gut zu lesen. Gibt es auf Deutsch auch. Der hat diese Reihenfolge der 7 Sendschreiben auf die Kirchengeschichte abgebildet. Ephesus, die erste Gemeinde, und dann so weiter. Kann man das genau verfolgen, das, was an die Sendschreiben geschrieben wurde, das passt sehr verblüffend mit den verschiedenen Phasen in der Kirchengeschichte überein. Das nur als Tipp, wer sich da mal mit beschäftigen will, das kann ich hier jetzt nicht alles in einer Predigt ausführen. Und es endet mit Laodicea. Viele von euch haben das im Ohr, was an Laodicea geschrieben wurde. Diese Gemeinde, die weder kalt noch warm ist, sondern lau. Und die der Herr am Ende ausschreien möchte. Also auch vielleicht das etwas, womit die Kirchengeschichte dann mal enden wird. Das kann man natürlich nicht biblisch nachweisen, dass diese Übereinstimmung mit der Kirchengeschichte so exakt stimmt und vom Herrn beabsichtigt war, aber ich finde es verblüffend, wie man da Übereinstimmung findet. Dann gibt es noch eine dritte Ebene. Natürlich sind diese 7 Briefe, die der Herr Jesus schreibt, an 7 verschiedene Gemeinden, an alle Gemeinden jeder Zeiten gerichtet. Und das merkt man auch am Ende dieser Sendschreiben. Ein Brief an eine Gemeinde wird geschrieben und am Ende heißt es, alle Gemeinden, Mehrzahl, sollen hören. Und so sind auch diese 7 Sendschreiben es durchaus wert, dass wir uns regelmäßig mit ihnen beschäftigen. Und wir werden manche Parallelen zu unserer eigenen Gemeinde finden, wahrscheinlich bei allen 7. Und dann haben die Sendschreiben auch jedem persönlich etwas zu sagen. Da ist die Rede von Dingen, die man lieber lassen sollte. Da ist von Dingen die Rede, die gelobt werden. Und da ist von Überwindern die Rede. Und Überwinder, das sind immer einzelne Personen. Jeder Einzelne ist da angesprochen zu überwinden. Das mal so als grundsätzliche Bemerkung zu den Sendschreiben. Dann möchte ich euch noch mitgeben einen Schlüssel zur Offenbarung. Damit die Offenbarung nicht so ein Buch mit 7 Siegeln bleibt, gibt es meiner Meinung nach einen Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung. Auch darüber gibt es natürlich Streit unter Theologen und verschiedenen Denominationen. Ihr könnt euch das vorstellen, die Offenbarung wird so unterschiedlich ausgelegt. Von den reformierten Christen aus der Schweiz, sag mal Calvinisten, ganz anders wiederum als von Dispensationalisten, Brüdergemeinden, noch wieder anders von der lutherischen Kirche und von der katholischen Kirche. Wer hat denn nun recht? Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen uns auch nicht entscheiden und festlegen. Lasst uns einfach versuchen, möglichst unvoreingenommen die Offenbarung anzuschauen und zu gucken, was der Herr uns und jedem Einzelnen durch sein Wort sagt. Theologische Streitereien führen ja meistens nicht weiter und ganz oft hat auch jede Denomination schon so eine Brille aufgesetzt, die sie nicht mehr ablegen möchte, habe ich manchmal den Eindruck. Und dann ist man auch gar nicht mehr offen für andere Deutungen. Ich werde an manchen Stellen dann in der Predigt gleich mich zurückhalten von Auslegungen und mehr so auf die Anwendung gehen. Da macht man dann nichts falsch, da setzt man sich dann auch nicht in Nesseln. Aber ein Schlüssel, meiner Meinung nach ein Schlüssel für das Verständnis der Offenbarung möchte ich euch sagen. Und das sind 2 Verse, die ich da finde relevant sind. In Offenbarung 1, Vers 19, da heißt es, schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Das sind 3 Phasen. Was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen wird. Ich glaube, diese Dreiteilung der Offenbarung ist ein Schlüssel. Und jetzt ist die Frage, wo sind diese Grenzen zu ziehen? Das, was ist, ist meiner Meinung nach das, was in den Sendschreiben beschrieben wird, das Zeitalter der Gemeinde. Und das, was nach diesem geschehen wird, fängt genau an, nachdem die Sendschreiben zu Ende sind, mit Offenbarung 3. Und hört mal, was in Offenbarung 4, Vers 1 steht. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf. Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen ist. Wie gesagt, es gibt natürlich Streit darüber unter Christen. Meiner Meinung nach ist aber das der Hinweis für die Entrückung der Gemeinde. An dieser Stelle. Und das bedeutet, komm hier herauf, wird dem Apostel Johannes, dem Seher Johannes, ganz explizit gesagt, der jetzt in den Himmel entrückt wird, um zu sehen, was danach geschehen soll. Ich deute das auf die Gemeinde. Wir haben die 7 Sendschreiben der Gemeinde direkt vorher gehört. Und jetzt heißt es, komm hier herauf. Mit Laodicea endete es. Komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und ihr Lieben, das kann, wenn ihr mir so folgt, mit diesem Schlüssel zur Offenbarung, kann das ein unheimlicher Trost sein. Wisst ihr, was das nämlich bedeutet? Das, was so in Offenbarung 6 bis 19 geschildert wird, an großer Trübsal, an Kriegen, an Katastrophen, müssen wir alle nicht mehr erleben. Wenn die Gemeinde vorher entrückt wird, selbst wenn die Entrückung stattfindet, bevor du stirbst und deinem Herrn durch deinen Tod begegnest, wirst du diese Trübsal nicht mehr erleben. Und alle die, die da schon ein bisschen älter sind und vielleicht die Entrückung nicht mehr in unserem irdischen Leib so erleben, für die kommt der Herr sowieso bald. Also, ihr kennt das. Es gab immer mal Spötter, Petrus schreibt davon in seinem Brief, die gesagt haben, wo bleibt denn die Ankunft des Herrn? Schon so viel Zeit vergangen. Aber wisst ihr, was so viel Zeit ist? Das gar nicht. Für jeden Menschen ist es nicht mehr als, sagen wir mal, höchstens 120 Jahre, für die meisten nur 70 oder 80, bis der Herr kommt. Wir gucken uns das nachher nochmal im 1. Korintherbrief an. Also meiner Meinung nach der Schlüssel für die Offenbarung, Offenbarung 1, Vers 19 und Offenbarung 4, Vers 1, die Gemeinde hat das gar nicht mehr durchzumachen, was dort noch alles passiert. Aber jetzt möchte ich zu dem Sendschreiben an Philadelphia kommen. Das steht geschrieben in Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13 und ich lese die einmal am Stück. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Philadelphia, die Gemeinde in Philadelphia. Das Wort Philadelphia, griechisch, einfach übersetzt ins Deutsche, würde heißen Bruderliebe. Nun hat dieses Bruderliebe an dieser Stelle nichts mit dem Inhalt des Sendschreibens zu tun, denn die Stadt heißt mal einfach so. Und sie heißt deswegen so, weil sie gegründet wurde im 2. Jahrhundert vor Christus von Attalos II. Der hatte einen Bruder, der König war. Und die beiden Brüder hatten so ein inniges Verhältnis, dass dieser Attalos, der diese Stadt gegründet hat, den Beinamen Bruderliebe bekam, liebende Bruder. Und danach wurde die Stadt benannt, Philadelphia, brüderliche Liebe. Unser Sendschreiben fängt an und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Darüber sind auch so einige gestolpert. Dem Engel der Gemeinde, jede Gemeinde einen Engel. Auch da gibt es unterschiedliche Auslegungen. Wenn man jetzt vom Griechischen kommt, dann kann man sagen, dieses Wort Angelos heißt auch einfach nur Bote. Es muss jetzt also kein himmlisches Wesen sein, was hier gemeint ist, es kann auch einfach ein Bote gewesen sein. Vielleicht waren tatsächlich von allen sieben Gemeinden Entsandte zu Johannes nach Patmos gekommen und er schickt sie zurück als Boten an ihre Gemeinden. Aber wir müssen das offen lassen. Was dieses Wort Engel an dieser Stelle meint, können wir nicht sicher deuten. Jedenfalls ist an die Gemeinde in Philadelphia geschrieben. Und da spricht der Herr Jesus selber und sagt, dies sagt der Heilige. Der Heilige. Jesaja 6, Vers 3 möchte ich dazu lesen. In Jesaja 6, Vers 3, da heißt es, und einer rief dem anderen zu, da ist von Engeln geredet tatsächlich, Seraphim, und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher, oder auch in manchen Bibelübersetzungen der Herr Zebaoth. Wir kennen das auch aus manchen Liedern. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Gott ist der Heilige. Und wisst ihr was? Hier kommt dreimal heilig vor. Nach woran erinnert es? Gott, dem Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist. Dreimal heilig. Und Jesus Christus sagt an die Gemeinde in Philadelphia, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der Wahrhaftige. Wir haben das in dem Lied schon gesungen, Johannes 14, Vers 6. Viele von euch werden diesen Vers auswendig können. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wer mich sieht, sieht den Vater, hat Jesus gesagt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. So spricht er hier auch die Gemeinde in Philadelphia an. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Schlüssel kommen im Neuen Testament, auch in der Bibel insgesamt, häufiger vor. Der Schlüssel Davids, von dem hier die Rede ist, der ist ganz klar in Bezug zu Jesaja 22, Vers 22. Das lese ich euch auch kurz. Jesaja 22, Vers 22, da ist es so, dass der Hausmeister ist vielleicht das falsche Wort, der, wie sagt man denn, Schlüsselmeister vom Haus Davids, der wird abgesetzt. Er war untreu und es wird ein neuer eingesetzt. Und hier heißt es jetzt in Jesaja 22, Vers 22, und ich fange mit 21 an. Und ich werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden und ihm deinen Gürtel fest umbinden und werde deine Herrschaft in seine Hand geben. Und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Haus Juda zum Vater sein. Und ich werde den Schlüssel des Hauses David auf seine Schulter legen. Er wird öffnen und niemand wird schließen. Er wird schließen und niemand wird öffnen. Und ich werde ihn als Flock einschlagen an einen festen Ort. Und er wird seinem Vaterhaus zum Thron der Würde sein. Ihr Lieben, das ist damals in der Situation ganz konkret über Eljakim gesagt worden, der diesen Schlüsseldienst, diesen Hausmeisterdienst für das Haus Davids bekommt. Aber diejenigen von euch, die die Bibel genauer kennen, die haben hier so viele Anklänge an das Leben unseres Herrn Jesus jetzt schon rausgehört. Das ist prophetisch. Und tatsächlich, der Herr Jesus nimmt Bezug auf diese Stelle und auf die Schlüssel Davids, die er nun hat. Zwischenzeitlich Also ich möchte jetzt keine Diskussion anfangen über, ob diese Schlüssel, von denen so die Rede ist, Offenbarung 1,18, hier Jesaja 22, an manchen anderen Stellen, Paulus redet von Schlüsseln, ob das alles die gleichen sind. Das lassen wir mal weg. Da gibt es natürlich auch Meinungen, die dann sagen, da muss man noch differenzieren. Ich lasse das jetzt mal. Matthäus 16, Vers 19, da ist jedenfalls auch von Schlüsseln die Rede. Und hört mal, wer die bekommt. Ich lese mal den ganzen Abschnitt dort. Matthäus 16, ab Vers 16. Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Petrus hat also hier die Schlüssel bekommen vom Herrn. Jetzt in Offenbarung 3 hat Jesus sie wieder. Ich möchte da nicht zu viel hineinlegen, aber gestattet mir eine Überlegung. Petrus hat die Türen aufgeschlossen. Er hat eine gewaltige Pfingstpredigt gehalten in Jerusalem. Er hat die Türen auch aufgeschlossen über das Volk Israel hinaus, dass Samariter zum Glauben gekommen sind. Und noch weiter, dass Heiden zum Glauben gekommen sind. Also diese drei Schritte, das Volk Israel, die Samariter und dann auch noch die Heiden, da hat Petrus aufgeschlossen. Dafür hatte Jesus ihm wohl auch die Schlüssel gegeben. Trotzdem hat Jesus jetzt wieder die Schlüssel. Und wisst ihr, was passiert ist? Wenn man in den Galaterbrief guckt, dann sieht man, dass der Petrus leider, muss man sagen, doch wieder einen Rückfall hatte. Paulus rügt den Petrus, weil er sich schämt, mit Heiden zu essen, obwohl sie doch auch den Heiligen Geist bekommen haben und zur Gemeinde hinzugetan wurden. Und Paulus schreibt dann auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir uns das später nochmal angucken, Paulus schreibt dann später auch tatsächlich, dass Petrus zu den Juden geschickt ist und der Herr sich den Paulus berufen hat für die Heiden. Also da steckt meiner Meinung nach eine Tragik und eine Dramatik eigentlich hinter. Ich weiß nicht, ob der Herr Jesus das nicht mit Petrus weitergemacht hätte, wenn der Petrus sich wirklich dafür geöffnet hätte. Ihr kennt das noch mit diesen unreinen Tieren, die da runterkamen an so einem Tuch, die Vision, die er hatte bei Cornelius. Und trotzdem hinterher so ein Rückfall quasi wieder, dass er da doch sich distanziert von den Heidenchristen. Aber dann hat der Herr sich ein anderes Werkzeug berufen, nämlich Paulus. Vielleicht ist das der Grund, warum die Schlüssel nicht mehr in Petrus' Hand sind. Ich weiß nicht, das ist jetzt Spekulation. Jesus selber hat sie jedenfalls in der Hand, so lesen wir in dem Schreiben hier an Philadelphia. Ich weiß nicht, wann ihr zum Mittag nach Hause müsst, aber lasst mich noch einen weiteren Gedanken hier, weil er sich gerade so anbietet. Der Abschnitt, den wir eben gelesen haben, Matthäus 16, über Petrus, da ist von einem Felsen die Rede. Und von einem Felsen, auf dem die Gemeinde gebaut werden soll. Da haben auch manche, meiner Meinung nach und nicht nur meiner Meinung nach, das etwas falsch interpretiert und haben gesagt, Petrus ist dieser Fels, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Das ist aber mit ziemlicher Sicherheit nicht so. Petros, das griechische Wort, Petrus, das ist ein Fels oder ein Stein, müsste man fast eher sagen,
den man auch so werfen kann. Also das ist handhabbar. Petra, also gleich im gleichen Vers, Matthäus 16, Vers 18, du bist Petrus, Komma, ich würde vielleicht sogar einen Punkt setzen. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Dieses Felsen dort ist weiblich, Petra, und das ist ein Felsmassiv. Das ist eher so etwas wie der Felsuntergrund, auf dem man ein Haus baut. Das ist jetzt nicht ein Stein, so wie Petrus. Und Petrus selber hat das wohl auch richtig verstanden und hat sich selbst nicht als den Fels gesehen, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Denn er schreibt in seinem ersten Brief, im ersten Petrusbrief, dass er nur ein Stein ist in dem Bau der Gemeinde. Nicht der Fels, auf dem die Gemeinde gegründet ist. Ja, wie können wir denn das hier verstehen, Matthäus 16? Der Fels, das ist der Herr selbst. Wenn wir mal gucken, in 2. Mose, muss ich mal sehen, 17, Vers 6. Das darf ich euch nicht vorenthalten. 2. Mose 17, Vers 6. Da antwortete der Herr, also Gott selbst dem Mose, siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten, dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Ihr Lieben, Gott stellt sich zu einem Felsen, auf den geschlagen werden muss, damit er Wasser des Lebens für das Volk bringt. Klingelt das vor euch? Jesus, als er mit der Frau am Brunnen sprach, der Samariterin, Johannes 4, gesagt, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, würdest du ihn bitten, dass er dir lebendiges Wasser gibt. Herr Jesus ist dieser Fels. 4. Mose 20, Vers 8, da steckt so viel drin in der Schrift, wir müssen das mal richtig ausschöpfen. 4. Mose 20, Vers 8. Nimm den Stab, da wurde wieder zu, der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und Achtung, redet vor ihren Augen zu dem Felsen. Das ist ein späteres Ereignis. Redet zu dem Felsen, dann wird er sein Wasser geben und du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken. Was machen Mose und Aaron? Die kannten das noch vom ersten Mal. In Vers 10, 4. Mose 20, Vers 10. Und Mose und Aaron versammeln die Versammlung vor dem Felsen und er sagte zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab. Zweimal. Da kam viel Wasser heraus und die Gemeinde trank. Aber wisst ihr, was dann passierte? Gott hat sie gestraft. Der Felsen, Jesus Christus, der wird nur einmal geschlagen. Kann denn Jesus ein zweites Mal gekreuzigt werden, schreibt Paulus an einer Stelle? Das sei ferne. Der Felsen wird nur einmal geschlagen, um lebendiges Wasser zu bringen. Und danach redet man mit dem Felsen. Ihr Lieben, das ist das, was wir im Gebet tun. Was da schon drinsteckt im Alten Testament. Ne? Wie Gott schon in solche geschichtlichen Ereignisse Prophetien eingelegt hat. Wie kostbar ist das Wort Gottes, oder? Dieser Fels ist also Jesus. Und so heißt es dann auch später in ich habe die Stelle nicht aufgeschrieben. Also der Felsen, der mitging, das ist im Hebräerbrief, glaube ich. Das war im Korintherbrief. Muss ich gucken, ob ich die Stelle irgendwo aufgeschrieben habe. Ich meine, es ist im ersten Korintherbrief, wo es heißt, dass dieser Felsen, der mit ihm durch die Wüste zog, Christus ist. Könnt ihr selber nochmal gucken mit der Konkordanz. Die Schlüssel Davids, wir sind wieder bei Philadelphia. Kleiner Exkurs war das. Die Schlüssel Davids, die hat also jetzt der Herr Jesus selbst. Er öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Das mit dem Schließen und keiner wird mehr öffnen, hören wir vielleicht nicht so gerne, weil warum soll da was zugemacht werden? Aber das ist seine Sache. Er ist der Herr. Trost für uns ist, dass wenn er mal aufgetan hat, ja, dass keiner schließen kann. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe, in Vers 8 bin ich jetzt, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Wenn der Herr eine geöffnete Tür gibt, dann kommen wir auch mit einer kleinen Kraft zurecht. Wenn der Herr die Tür öffnet und sie geöffnet hat und sie geöffnet hält, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. Hier ist so ein kleiner Anstoß. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Vielleicht gerade wegen der kleinen Kraft macht der Herr Jesus die Tür auf. Wie oft ist das so, dass wir aus eigener Kraft, weil wir so tolle Leute sind, weil wir so tolle Ideen haben, wie wir für den Herrn Jesus aktiv werden können oder die Gemeinde bekannt machen können oder mehr Leute in den Gottesdienst bekommen können, wie oft machen wir uns eigene Gedanken und dann preschen wir los. Und da ist vielleicht gar keine Tür geöffnet und dann kommen wir frustriert zurück und machen vielleicht gar nichts mehr. Ihr Lieben, entscheidend ist, dass der Herr Jesus die Türen aufmacht. Und darüber müssen wir mit ihm reden. Es hängt alles mit Gebet an. Wenn ihr mal in die Kirchengeschichte guckt, jede Erweckung hat mit Gebet angefangen. Mit Buße und Gebet. Denn du hast eine kleine Kraft, aber, das Aber steht hier, und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ihr Lieben, das ist etwas, wo die Gemeinde in Philadelphia gelobt wird und was du auch dir zusprechen lassen kannst. Strebe danach, dass du sein Wort bewahrst und seinen Namen nicht verleugnest, dass er auch dir so ein Lob zusprechen kann. Dann macht auch die kleine Kraft nichts. Bewahre sein Wort und verleugne seinen Namen nicht. Hier ist von einer geöffneten Tür die Rede. Ich habe das nicht gelesen und will das jetzt auch nicht. Das Sinn schreiben an Laodicea. Aber manche von euch werden das schon kennen oder gehört haben. In Offenbarung 3, Vers 20, da ist auch eine ganz große Tragik. Da sagt der Herr Jesus zu der Gemeinde in Laodicea oder zu jedem Einzelnen dort, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Da ist eine Tür noch zu. Wie tragisch ist das denn? Der Herr Jesus muss von draußen anklopfen an einer Tür. Hat die Gemeinde die Tür zu oder haben die einzelnen Gläubigen irgendwie die Tür zugemacht? So weit sollte das nicht kommen. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zum Glück gibt es diese Chance. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ihr Lieben, Herr Jesus ist nicht nachtragend. Er klopft sogar noch an, wenn wir die Tür zugemacht haben und bittet um Einlass. Lasst es nicht dahin kommen. Hier in Philadelphia, da ist die Tür geöffnet und der Herr hat sie geöffnet. Der Herr hat den Leuten in Philadelphia und der Gemeinde zusammen eine Tür geöffnet. Und das können jetzt ganz verschiedene Türen sein. Das kann die Tür sein dafür, dass diese Gemeinde standhaft bleibt, aushält, dass die Tür zum Himmel geöffnet ist. Es kann die Tür sein auch zum Verbreiten des Evangeliums, das können so viele Türen sein, ja, die wir eigentlich geöffnet haben müssen, damit es vorangeht, damit wir weiterkommen, damit wir den Himmel offen sehen und damit wir Leuten das Evangelium bringen können. Und Vers 9 ist nicht ganz einfach in unserem Sendschreiben. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Lass mich Römer 2, Vers 29 dazu aufschlagen. Römer 2, Vers 29, da schreibt der Apostel Paulus, ich lese schon 28, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und wenn wir Galater 1,13 nochmal dazu nehmen, da schreibt der Apostel Paulus von sich selber, wie es denn vorher bei ihm war. Denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte. Und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine überkommenen väterlichen Überlieferungen in viel höherem Maße ein Eiferer. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate, ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf und so weiter und so weiter. Der Apostel Paulus war ein Jude zwar, aber er hat gegen die Interessen Gottes gehandelt und hat die Gemeinde Gottes sogar verfolgt bis auf den Tod. Das ist mit Synagoge des Satans gemeint. Juden, religiöse Menschen, Gläubige vielleicht, die sich zum Werkzeug Satans machen lassen, weil sie gegen den Willen Gottes handeln und am Ende dann eben die Gemeinde verfolgen. Das kann man Synagoge des Satans nennen. Jetzt schreibt der Herr Jesus in unserem Sendschreiben in Philadelphia, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Auch das hier ist ja in gewisser Weise ein Stück Gnade. Auch denen wird noch die Chance geben zu erkennen, dass Jesus die Gemeinde geliebt hat. Weil du das Wort, lass uns dazu noch mal Apostelgeschichte 9, Vers 4 angucken. Das machen wir noch immer. Da ist wieder so ein Zusammenhang eigentlich auch zu dem, was Paulus selber nämlich passiert ist, mit diesem Niederwerfen. Apostelgeschichte 9, Vers 4, das ist der Abschnitt, wo berichtet wird, wie Paulus bekehrt wurde, muss man ja eigentlich fast sagen. Er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus hatte gesagt, ich verfolge diese Gemeinde. Der Herr Jesus identifiziert sich so stark mit seiner Gemeinde und Paulus selber wird später davon schreiben, dass die Gemeinde der Leib des Herrn Jesus ist. So sehr, dass Jesus den Paulus hier noch Saulus anspricht, ich bin Jesus, den du verkündigst. Also auch dort, der Paulus, dieser fromme Pharisäer, dieser eifrige Jude, fällt nieder. Er ist damit aber nicht verurteilt worden, sondern er ist damit berufen worden zum Dienst und hat dann, dank der Gnade des Herrn, erkannt, wie der Herr die Gemeinde liebt. Und was hat der Apostel Paulus uns für gute Briefe hinterlassen, ja, aus denen wir so viel lernen können darüber, wie der Herr Jesus die Gemeinde sieht und liebt. Also auch das als Zusammenhang hier zu dem, wo der Herr Jesus sagt, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Das ist eigentlich Gnade. So hat Paulus es erleben dürfen. Und dann in Vers 10 geht es weiter. In unserem Sendschreiben, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Damit kann man vermutlich diese ganzen Ereignisse in Verbindung bringen, die dann in der Offenbarung, ja, Offenbarung 6 kommen. Diese große Trübsal oder überhaupt diese ganzen Trübsäle, die dort passieren auf der Erde. Und das betrifft alle, die auf der Erde wohnen. So heißt es hier in unserem Vers 10. Warum schreibt er das? Die auf der Erde wohnen, ist ja klar. Im Grunde sagt er damit aus, naja, manche wohnen dann schon nicht mehr hier. Der Herr Jesus ist ja hingegangen, so sagt er im Johannesevangelium, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, eine Wohnung zu machen. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, sagt er. Und ich komme wieder, um euch zu holen. Wir wohnen dann, wenn dieser Schlüssel, den ich euch vorhin gesagt habe, zur Offenbarung stimmt, dann schon nicht mehr auf der Erde, wenn diese Gerichte kommen. Dann wohnen wir schon in diesen Wohnungen, die der Herr Jesus vorbereitet hat im Vaterhaus für uns. Darauf können wir uns freuen, wirklich. Darauf können wir uns freuen. Dieses Bewahren in unserem Vers 10 vor der Stunde der Versuchung, das deuten jetzt wieder unterschiedliche Denominationen, sag ich mal, oder kirchliche Traditionen unterschiedlich. Die einen sagen, ja, das Wort vor ist eigentlich Eck im Griechischen, das heißt aus der Versuchung, würde dann so viel bedeuten wie, ihr müsst durch diese Gerichte, aber da drin bewahre ich dich in dieser Versuchung, bringe dich hindurch. Andere wiederum sagen, nein, dieses Bewahren vor der Versuchung heißt es ja nicht, sondern Bewahren vor der Stunde der Versuchung muss ja eigentlich bedeuten, dass wir diese Stunde, diese Zeit der Versuchung gar nicht mehr erleben, wenn wir davor schon bewahrt werden sollen, vor dieser Stunde. Ich will das jetzt gar nicht weiter auslegen an dieser Stelle. Meiner Meinung nach findet die Entrückung der Gemeinde vorher statt und in dem Sinne sind wir dann wirklich vor der Stunde der Versuchung schon nicht mehr Bewohner der Erde, sondern beim Herrn. Und dieser Trost, den sagt er dann ja auch direkt in Vers 11, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Dieses Ich komme bald, darüber schreibt auch der Apostel Paulus im 1. Thessalonicher Brief. In Kapitel 4, ab Vers 15, lese ich euch da mal einen Abschnitt vor, das ist ganz interessant. Da schreibt der Apostel, denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ihr Lieben, das tue ich hiermit. Ich ermunter euch hiermit mit diesen Worten. Ich habe vorhin gesagt, keiner von uns wird wahrscheinlich älter als 120 Jahre. Also für keinen dauert es länger als 120 Jahre, bis er die Entrückung erlebt. Und in diesem Sinne ist das nämlich auch gar nicht so lange hin und nicht ewig verzogen. Für keinen dauert der Moment bis zur Entrückung länger als 120 Jahre. Der Apostel Paulus hat hier geschrieben, die, die in Christus gestorben sind, die werden auferweckt vor der Entrückung und werden mit den dann noch lebenden Christen auf der Erde gemeinsam entrückt in Wolken dem Herrn entgegen. Alle Christen nehmen an der Entrückung teil und für keinen dauert die Wartezeit länger als 80, 90, 100, 110, vielleicht 120 Jahre. Ihr Lieben, damit kann man sich doch ermuntern, oder nicht? Ich komme bald. Dieses Bald sind keine 2000 Jahre, wie Spötter sagen. Nein, für jeden dauert es nie länger als diese Jahre. Lass es 100 sein, höchstens. Meine Oma ist 91 und ja, die hat jetzt bald 100 Jahre. Aber die meisten von uns müssen dann nicht so lange warten. Vers 12. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes. Tempel meines Gottes. Wenn wir ein bisschen weiter blättern in der Offenbarung, Offenbarung 7, Vers 15, da ist von diesem Tempel die Rede. In Offenbarung 7, ich lese mal ab Vers 14, da heißt es, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten. Und sie leiden zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Hier haben wir sie wieder, das Lamm in Verbindung mit den Wasserquellen des Lebens. Ja? Ihr erinnert euch an das, was wir schon gehört haben. Der Tempel ist sozusagen jetzt im Himmel. Der Tempel Gottes, wo der Thron Gottes steht. Dort wird den Gläubigen in der Gemeinde in Philadelphia gesagt werden, sie zu einer Säule gemacht. Und wenn wir ganz ans Ende der Offenbarung oder fast ans Ende gucken, Offenbarung 21, Vers 22, da heißt es, und ich sah keinen Tempel in ihr. Wo in ihr? In der Stadt, in dem neuen Jerusalem. Das kommt in Offenbarung 21, Vers 9 auf die Erde herunter, das neue Jerusalem aus dem Himmel. Und da heißt es in Offenbarung 21, Vers 9, und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und ihr wisst schon, wer das ist. Das ist die Gemeinde. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Und dann in Vers 22, ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und in diesem Tempel, der der Herr selber ist, sind wir, oder dürfen wir, eine Säule werden. Den Gläubigen hier in Philadelphia ist das zugesagt worden. Und eine Säule hat einerseits natürlich was mit Halten zu tun. Es gibt Säulen oder sowas, die halten wirklich hier so ein Gebäude. Und das ist auch ein Zeichen für etwas größere Kraft, die da nötig ist. Ne? Spielt vielleicht an die kleine Kraft, die hier auf der Erde diese Gemeinde von Philadelphia macht. Aber auf der anderen Seite gibt es auch noch andere Säulen. Es gibt so Säulen, die sind mehr so wie Siegessäulen. Die tragen gar nichts, sie stehen nur zur Ehre von etwas da. Ne? Und solche Säulen, wo es dann eher so um die Ehre geht, oder um Ansehen oder sowas, von denen ist auch die Rede. Und der Apostel Paulus hat auch im Galaterbrief, wir waren vorhin schon da, Galater 2, Vers 9 gesagt, da ging es darum, dass er dann auch anerkannt wurde. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, Galater 2, Vers 9, gaben Jakobus und Kephas, also Kephas ist Petrus,
das ist hebräische oder aramäische Wort, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Da ist das also auch schon passiert. Ne? Petrus geht unter die Beschnittenen, unter die Juden, und Paulus geht zu den Nationen, zu den Heiden. Also, Jakobus, Kephas und Johannes wurden als Säulen angesehen, das ist was Gutes. Sie sind wichtig für die Gemeinde und sie haben auch gewisse Ehre. Und ein Vers noch dazu. Aus dem 1. Timotheusbrief. Da schreibt der Apostel Paulus an Timotheus, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, Säule und Fundament der Wahrheit. Hier wird die ganze Gemeinde als Säule angesehen, als Säule der Wahrheit. Und da sind wir wieder beim Anfang unseres Sendschreibens, wo sich Jesus als der Wahrhaftige die Wahrheit vorstellt. Und die Gemeinde soll dafür eine Säule sein. Ich komme zum Ende. Ich habe lange durchgehalten. Ihr seid, das weiß ich nicht, vielleicht nicht gewohnt zu meiner Predigten. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über, muss ich leider sagen. Also tut mir leid, wenn ich euch ein bisschen ermüdet habe damit. Ich komme aber zum Ende. Unser Sendschreiben endet mit Vers 13. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich habe das vorhin schon angedeutet, es ist an Philadelphia geschrieben, aber eigentlich möchte der Herr Jesus alle damit ansprechen. Und damit sind auch wir angesprochen. Und damit seid auch ihr angesprochen. Und lasst mich als letzten Gedanken den Bogen nochmal schließen zu dem Namen dieser Gemeinde, zu dem Namen dieser Stadt, Philadelphia, die Bruderliebe. Wir sind alle miteinander in Johannes 13, Vers 35 vom Herrn aufgefordert. Daran, sagt der Herr Jesus, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Philadelphia, brüderliche Liebe. Und der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 13, Vers 4, ihr kennt das, die Liebe ist, und nun denkt an euch selber, denkt an eure Gemeinschaft untereinander, denkt an eure Familie und lasst euch das mal zusprechen, was der Apostel Paulus sagt. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Und am Ende dieses Kapitels, Vers 13, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Strebt nach der Liebe. So fängt der Vers 1 in 14 an, aber eigentlich gehört er noch zu dem letzten Vers von 13. Strebt nach der Liebe. Und das müssen wir uns, glaube ich, alle sagen lassen vom Herrn. Wie schön wäre es, wenn wir diese Auswirkung der Liebe mehr erleben würden in unseren Familien, in unseren Gemeinden. Das geht dem natürlichen Menschen so manchmal entgegen. Und deswegen, und da ist der Apostel Paulus so realistisch, sagt er, strebt nach der Liebe. Und mit dieser Aufforderung möchte ich die Predigt beenden. Amen.